Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Seitdem gestern die Meldung vom Tod Papst Franziskus verbreitet wurde, wird öffentlich diskutiert über die Bedeutung der Amtszeit, das Papsttum und eine Zukunft ohne Franziskus. Obwohl die Zahl der Kirchenaustritte groß ist und die der aktiven Gläubigen klein, scheint auch im säkularen Deutschland nicht nur für Katholiken wichtig zu sein, was in Rom passiert. Warum das so ist, darüber gleich ein Gespräch mit dem Religionssoziologen Detlef Pollack. Außerdem ein Nachruf, der Germanist Peter von Mattes gestorben. Wir besuchen das genossenschaftliche Kulturzentrum Vollgut in Berlin-Neukölln und die Oper Zürich. Dort kam Erich Wolfgang Korngold Die verbotene Stadt auf die Bühne. Nur noch 45,2% der Bevölkerung in Deutschland gehören einer Kirche an. Die Zahl der Austritte ist anhaltend hoch, Neuaufnahmen gehen zurück. Auf die Nachricht vom Tod von Papst Franziskus aber gab es viele Reaktionen und das Thema ist in den Medien ein großes. Ich habe mit dem Religionssoziologen Detlef Pollack gesprochen und ihn gefragt, ob das denn vor allem die Sicht der Medien ist oder sich tatsächlich weit über die Kirche und ihre Mitglieder hinaus Menschen für den Papst und die Zukunft des Amtes interessieren.
Also ich würde sagen, das ist beides. Die Medien spielen eine ganz große Rolle, weil sie Bilder transportieren, weil sie Geschichten erzählen, weil man ganz nah an die Menschen, die dort handeln, herankommt. Man sieht die Bilder vom Papst, wie er auf der Loggia des Petersdoms den Segen spricht. Man sieht sozusagen, wie er im Krankenhaus gewesen ist, wie er wieder rauskommt, dann stirbt er. Das sind eindrückliche Bilder, die die Menschen anziehen. Insofern sind die Medien wichtig. Aber die Religion ist auch ein Thema, so wie Geld, so wie Macht, so wie Liebe, was die Menschen anzieht, wo sie das Gefühl haben, da ist etwas im Spiel, was mich vielleicht angehen könnte. Vielleicht im Augenblick nicht, aber vielleicht mal später. Und das hat natürlich auch eine soziale Wirkung.
Ja, im wahrsten Sinne sozusagen eines der letzten Themen. Der Tod ist ja auch ein wichtiges Thema, das uns angeht. Aber die Orientierungsangebote sind ja doch sehr vielfältig geworden. Viele Menschen kommen ganz ohne Kirche aus. Man kann über die Welt und das Menschsein auch nachdenken, mit Hilfe von Philosophie oder von Kunst. So ein Bedürfnis nach, ich sag mal, einer anderen Art von Zugang als den der Rationalität, also nach Spiritualität könnte man auch sagen, oder auch nach Gemeinschaft meinetwegen, das ist nicht Monopol der Kirche. Wie verändert das denn die Rolle der Kirche?
Ja, die Kirchen befinden sich auf einem Markt der Weltanschauungen. Das heißt, sie sind eigentlich einer permanenten Relativierung des eigenen Heilsangebotes ausgesetzt und müssen dazu ihre eigene Wahrheit ins Verhältnis setzen, mit der Konsequenz, dass sie eben nicht mehr so ohne weiteres von einem überlegenen Standpunkt her sprechen können. Das haben die Kirchen inzwischen auch weitgehend verinnerlicht. Sie relativieren sich auch in ihrem Wahrheitsanspruch, in ihrem Universalitätsanspruch. Und das ist insofern von Bedeutung, als dass dann natürlich auch immer Probleme mit der eigenen dogmatischen Tradition auftauchen, weil die Kirche über Jahre und Jahrhunderte hinweg eben diesen Wahrheitsanspruch erhoben hat und man muss das also innerhalb der Kirchen damit fertig werden, dass diese Art des vollmundigen Redens nicht mehr möglich ist.
Die katholische Kirche gibt es schon sehr lange. Sie haben die Bilderwelten angesprochen, die wir im Augenblick in den Medien sehen, also im Fernsehen, was da passiert im Vatikan. Aber unsere gesamte Bilderwelt ist ja im Grunde christlich geprägt, auch wenn wir das vielleicht nicht immer so im Detail nachvollziehen und herleiten können. Ist das am Ende dieses Interesse vielleicht nicht nur eine Frage der Religion, sondern der Kultur?
Ich würde sagen, wie Sie es auch angedeutet haben, das ist irgendwie vermischt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Gerechtigkeit oder von Fairness sprechen oder aber auch von Frieden oder aber auch von Vertrauen, ja, dann sind in irgendeiner Weise doch auch religiöse Werte aufgerufen, sodass man also gar nicht so ohne weiteres sagen kann, das ist jetzt speziell religiös, das ist speziell kulturell. Und ich würde eigentlich die Frage stellen, was ist nun das Spezifische an der Religion, auch an der katholischen Kirche? Und da geht es sehr stark um die Frage der Endlichkeit unseres Lebens, der Verletzlichkeit unseres Lebens, dass wir vieles in unserem Leben nicht voll unter Kontrolle haben. Und das haben wir ja gerade sozusagen jetzt auch in der Passionszeit erlebt. Und dann feiert aber die Kirche die Auferstehung Jesu Christi, also mit dieser Verletzlichkeit geht sie eben so um, dass sie sagt, es gibt, obwohl unser Leben endlich ist, unser Dasein begrenzt ist und wir Schwächen haben, möglicherweise sogar sündig werden, gibt es Hoffnung auf ein anderes, auf ein besseres Leben. Und das sind natürlich Grundfragen unseres Daseins, die hier angesprochen werden. Insofern spielt die Religion in die Gesellschaft, in das Leben jedes Einzelnen hinein. Viele Menschen haben dieses Bewusstsein nicht mehr, aber sie könnten es haben und sie wissen auch, wo sie diese Sinnmotive abrufen können.
Es klingt für mich aber beinahe so, als ob das Angebot der Kirche, nämlich mit der großen Erzählung des Lebens und der Überwindung des Todes, sogar für Menschen attraktiv sein kann, interessant sein kann, die jetzt mit Transzendenz vielleicht gar nicht so viel am Hut haben.
Das würde ich sagen, ja. Also viele Menschen sagen, es ist in Deutschland, auch im Osten übrigens, nicht nur im Westen, die Mehrheit, die sagt, das Christentum ist das Fundament unserer Kultur. Es gibt also doch sowas wie ein Bewusstsein von dem, wo wir herkommen. Und auch wenn man möglicherweise jetzt damit nicht viel anfangen kann und sagt, das sagt mir nichts viel und ich will damit gar nichts zu tun haben, das interessiert mich nicht, es gibt doch die Möglichkeit gewissermaßen, bei Bedarf darauf zurückzugreifen und diese großen Fragen, ja, von dem, was das Leben ausmacht, was der Sinn des Lebens ist, wo wir hingehen, wo wir herkommen, diese großen Fragen stellen sich die Menschen oft nicht, aber die Religion hält gewissermaßen einen Ort bereit, wo man darüber reflektieren kann.
Der Religionssoziologe Detlef Pollack über das aktuell große Interesse an der katholischen Kirche und die Rolle der Kirchen in einer säkularen Gesellschaft. Gestern ist nicht nur Papst Franziskus gestorben, sondern auch der Schweizer Germanist und Schriftsteller Peter von Matt. Er war bis 2002 ein Vierteljahrhundert Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Zürich. Er ist aber durch seine Essays, Aufsätze und Bücher auch einem breiten Publikum bekannt geworden und durch seine originelle, eigenständige und hellsichtige Art, Themen zu setzen und sehr elegant zu bearbeiten. Er wollte, wie er selbst sagte, mehr als bloße Literaturwissenschaft. An den ungewöhnlichen Literaturwissenschaftler Peter von Matt, in der Schweiz sagt man Peter von Matt, erinnert Katja Lückert.
Peter von Matt war der Mann mit der imaginären großen Lupe. Seine große Könnerschaft bestand darin, die Dinge genau anzuschauen und überall Bezüge herzustellen. Mitten in der Schweiz, in Stans aufgewachsen, waren ihm Urschweizer Orte wie die Rütliwiese am Vierwaldstättersee und vor allem der Gotthard allein geografisch von jeher sehr nah. Den Gotthard betrachtete er von einer ganz neuen Seite.
Man darf nicht immer nur vom Norden mit der Sehnsucht nach dem Süden reden. Der Ursprung unserer Zivilisation war umgekehrt. Die großen Alpenpässe, die waren der Weg, über den die Mittelmeerkultur, die römische Kultur, die antike Kultur in den Norden kam. Die Germanen haben die Hosen erfunden und das Bier und sonst gar nicht. Und alles andere haben die Römer über die Alpenpässe, haben die Römer die Zivilisation gebracht und vor allem den Weinbau und die Grammatik und die Politik und die politischen Systeme.
Für seine Essaysammlung Das Kalb von der Gotthardpost wurde Peter von Matt 2012 mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Eine Ehre, die sonst überwiegend Literaten zuteil kommt. Von Matts Ausflüge in die Literatur und Politik der Schweiz bildeten da eine Ausnahme. Für Peter von Matt war Goethe der Klassiker, den er gerne vom Podest holte, um gleich zu erklären, welchen ungeheuren Einfluss dessen lebendiger, klarer und luftiger Stil auf die Entwicklung der deutschen Sprache hatte.
Das ist das Problem, das wir heute mit Goethe haben, dass er vor uns steht wie ein Monument. Wir sind unten, er ist oben. Diese Perspektive erschwert uns den Zugang zu dem unmittelbaren Ereignis, das er ist. Und er war ein Mensch von einer unglaublichen Freiheit und von einer auch moralischen Rücksichtslosigkeit. Er hat skandalös gelebt, er hat den sinnlichsten, den erotischsten Roman der deutschen Literatur geschrieben, Wilhelm Meisters Lehrjahre, den man sofort zu einem Erziehungsroman erklärt hat, um ihm alle erotischen Zähne zu ziehen.
Peter von Matt, der begabteste Schweizer Schriftsteller, so hatte ihn Marcel Reich-Ranitzky einmal genannt, war von 1976 bis zu seiner Emeritierung 2002 Professor der Germanistik in Zürich. Die Studenten pilgerten in seine Vorlesungen und verschlangen seine Motivforschungen über die Treulosen in der Literatur, über verkommene Söhne und missratene Töchter oder über die Intrige. Peter von Matt war weit über die Schweiz hinaus bekannt, ein Universalgelehrter, der die Literaturgeschichte als jenes große, andauernde Gespräch aufeinander antwortender Texte verstand und überall Bezüge suchte und fand. Eines seiner letzten Bücher beschäftigte sich mit dem Kuss in der Literatur. Da schrieb ein 80-Jähriger sehr anschaulich über Erotik.
Ich gehe ja davon aus, dass es der Kuss ist eine Routine. Treiben. Ich mache ja eigentlich Expeditionen in Romane, um dieses eine Ereignis zu erforschen.
Alltagsgeschäft Kuss. Dabei kann man eigentlich jedes Thema betrachten. Peter von Matt glaubte, die Aufgabe des Schriftstellers sei dabei bloß, zu sagen, was andere sich nicht getrauten. Auch in der Politik. Er hat seine Landsleute immer ein wenig für ihre Selbstgefälligkeit in Sachen Staatsgründung und direkte Demokratie gerügt. Für ihn sollte auch seine Heimat ganz selbstverständlich zu Europa gehören.
Es ist uns nämlich das Gefühl für die Dauer in der Politik abhanden gekommen. Die wirklichen Abläufe geschehen gletscherhaft langsam in der Tiefe.
Da ist Peter von Matt doch wieder ganz Schweizer. Langsam, sorgfältig, alles genau anschauend, im Zweifelsfall auch von der umgekehrten Seite. Das war sein Lebensmotto.
Der Literaturwissenschaftler Peter von Matt ist gestern im Alter von 87 Jahren gestorben. 1920 komponierte Erich Wolfgang Korngold seine dritte Oper, Die tote Stadt, und die traf den Nerv der Zeit. Die zeitgleichen Uraufführungen in Köln und Hamburg waren sensationelle Erfolge. Fast 100 Jahre nach den Uraufführungen hat der russische Starregisseur Dmitri Tscherniakow jetzt Die tote Stadt an der Oper Zürich inszeniert. Die Geschichte ist eine psychologische. Paul verliert seine Frau Marie und kann den Schmerz nicht überwinden, bis er eines Tages Marietta trifft und sich erneut verliebt. Nun kämpft er mit Schuldgefühlen und vielleicht tötet er Marietta. Realität und Wahn verschwimmen da. Für uns war unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs in Zürich. Florian, Dmitri Tscherniakow gilt ja als Psychoanalytiker unter den Regisseuren, also eigentlich auch genau der Richtige für Korngold Die tote Stadt?
Jein, also auf der einen Seite ist es schon eine Psychostudie, die wir hier erleben, in einem Bühnenbild, das Tscherniakow wie immer auch selbst konstruiert und sich hat erbauen lassen. Das ist eine Zeile mit Zimmern, da schauen wir nach oben, müssen wir wirklich den Kopf ein bisschen recken, das ist nämlich am oberen Teil der Bühne, mehrere Räume, vor allen Dingen links und rechts, die Räume werden da drin bespielt und unten drunter gibt es eine große Fläche, die unterschiedlich beleuchtet wird. Und da kommt die Drehbühne zum Einsatz, denn es gibt eine Reihe von Figuren. Wenn zum Beispiel ein Fest dort gespielt wird, dann werden die einfach diese Figuren auf die Drehbühne geparkt und drehen sich dann sozusagen in Anführungszeichen festlicher Stimmung. Und einige der Protagonisten haben auch noch Rollschuhe an und rollen dann über diese Bühne. Es ist ein bisschen sehr viel Aktion unten und etwas weniger dann da oben. Und die Grundidee in diesen Räumen, die Tscherniakow da zeigt, in diesen eigentlich fast großbürgerlichen Salons, ist, dass dieser Paul nicht das Problem hat, der einen Frau, die für ihn im Grunde unersetzbar ist, hinterher zu gehen, sondern dass diese Marietta, also die er ja mit der Marie in Verbindung bringt, dass die in den drei Bildern der Oper dreimal verschieden auftaucht. Obwohl es dieselbe Sängerin ist, sind es im Grunde genommen drei unterschiedliche Frauenfiguren. Das heißt, dieser Paul hat ein ganz massives Problem mit sich, der Welt und vor allen Dingen mit jeglicher Art von Weiblichkeit.
Musikalisch gestaltet das Ganze Lorenzo Viotti, ein junger, aber schon ziemlich erfahrener Dirigent. Es kommt ja vor allem wohl auf das zentrale Paar an, also auf Paul und Marietta. Denen wird einiges abverlangt, sängerisch.
Ja, das hat hier Eric Cutler gesungen, die Titelpartie. Hohe Spitzentöne, muss man wirklich sagen, beides hohe und Spitzentöne, die man lang aushalten muss, die man auch textlich rüberbringen muss. Und wieder Migne Viciute hat diese Marietta gesungen, oder wenn man so will, diese drei Mariettas. Wir hören jetzt kurz mal hinein in ein Duett der beiden mit einem Schlager, wirklich aus diesem Stück Die tote Stadt.
Yeah.
Ja, ein Stückchen Musik aus der Oper Zürich, aus Erich Wolfgang Korngolds »Die tote Stadt«. Jetzt haben wir die Musik gehört und wir kennen das Bühnenbild und die Inszenierung. Ist es denn insgesamt eine gelungene Aufführung?
Musikalisch ist das ziemlich gut, was Sängerinnen und Sänger betrifft. Lorenzo Viotti am Pult, ja, der geht auf das große Schwägerische der Partitur vor allen Dingen ein. Das könnte man ein bisschen mehr differenzieren. Man könnte vielleicht sagen, dass er es eben ein bisschen moderner musikalisch inszeniert, der Dirigent, als es unbedingt nötig ist, weswegen man sehr viel Schroffes hat und sehr viel Lautstärke. Und ja, die Wertung der Inszenierung, die fehlt vielleicht noch ein bisschen, um es etwas deutlicher zu sagen. Das ist keine sehr schlechte Inszenierung, aber auch keine der herausragenden Würfe, die Tscherniakow ab und zu geliefert hat. Es wirkt ein bisschen sehr routiniert, das Ganze.
Das ist jetzt die letzte Spielzeit von Andreas Homoki. Nach fast 13 Jahren geht seine Intendanz an der Zürcher Oper jetzt zu Ende. Was war denn das für eine Zeit in Zürich?
Erstmal muss man an diesem Haus wahnsinnig viele Neuinszenierungen machen im Jahr. Das war früher mal fast ein Dutzend, jetzt ist es ein bisschen weniger. Und da ist natürlich ganz, ganz viel dabei, was auch mal nicht so gelungen ist oder was so im Mittelfeld bleibt. Insgesamt hat Homoki aber versucht, einen extrem abwechslungsreichen Spielplan zu gestalten und eine große Offenheit gezeigt, was die Regiehandschriften betrifft. Er selber hat gerade den Ring des Nibelungen noch in den letzten 2 Jahren gemacht. Fand ich sehr, sehr gelungen, allerdings sehr werkgetreu. Es gab immer wieder tolle Uraufführungen. Also insgesamt, denke ich, ist das eine gute, sehr üppige Ära Homoki gewesen.
Jörn Florian Fuchs über die Oper Zürich und die aktuelle Inszenierung von Erich Wolfgang Korngolds »Die tote Stadt«. Eine lebendige Stadt wünschen sich die Akteure des Berliner Projekts Vollgut. Im Stadtteil Neukölln haben sie eine Genossenschaft gegründet, die in der Flächenkonkurrenz der Großstädte mithalten kann mit kommerziellen Investoren und statt Renditeobjekten Gemeinwohl realisiert.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Auf dem ehemaligen Areal der Kindl-Brauerei, da gibt's bereits ein Kunstzentrum mit einem Café mitten zwischen den golden glänzenden Brauereikesseln. Die Genossenschaft Vollgut will jetzt die alte Lagerhalle zu einem Kreativ- und Kulturzentrum für die Nachbarschaft umbauen, unter anderem für ein Literaturprojekt. Barbara Behrendt über Vollgut, ein gelungenes Kulturprojekt für ein diverses Publikum.
Ja, herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kindl-Areal und hinter uns seht ihr das Vollgut-Gebäude, das wir umbauen wollen.
Frieda Grimm von der Vollgut-Genossenschaft begrüßt 2 junge Literaturagentinnen auf dem Gelände der ehemaligen Kindl-Brauerei in Berlin-Neukölln. Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und ganz verschiedenen Alters sitzen vor einem Gartenkiosk auf Holzpaneelen in der Sonne und hören Musik. Ein paar Meter weiter der Eingang des Kindl-Kunstzentrums. Gegenüber das schicke Circular House, wo aus recycelten Materialien Coworking-Plätze entstanden sind. Nur die alte Lagerhalle sieht noch ziemlich nach Bruchbude aus. Genau hier soll das gemeinnützige Kreativ- und Kulturzentrum von Vollgut entstehen. Die Genossenschaft hat Ende 2024 bei einer Stiftung einen Erbpachtvertrag für die nächsten 99 Jahre unterzeichnet. Diese Schweizer Edith-Marion-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Grundstücke ausschließlich für Bildungsprojekte und Kultur aufzukaufen. Viele Genossenschaftsmitglieder und einige normale Mieter planen bereits ihren Einzug in dem 40.000 Quadratmeter umfassenden Haus auf 5 Stockwerken. 90% der vorhandenen Fläche ist vergeben. Der bekannte queere Club Schwutz ist schon seit 2013 im Erdgeschoss zu Hause.
Wir haben ein großes Archivzentrum. Das ist ein Zusammenschluss aus 3 großen renommierten Archiven. Die machen quasi zusammen dann großes Archiv für lesbisch, queere, sexualwissenschaftliche Kulturforschung und Geschichte. Mhm. Genau, dann hier, das ist von der Filmarche. Das ist die größte selbstorganisierte Filmschule Europas. Dann Atestania, die machen auch viele Bildungskunstprojekte mit Schulen hier in der Umgebung. Dann seht ihr Cardus, das ist eine humanitäre Hilfsorganisation.
Auch eine Boulderhalle wird entstehen, eine koreanische Markthalle, ein Programmkino. Die Kultur- und Freizeitangebote sollen für alle in der Nachbarschaft nutzbar sein.
Was uns eben besonders wichtig ist, dass es von und für diverse Communities ist. Also wir haben Fokus eben auf queere und migrantische Organisationen, einfach weil die Lage besonders prekär ist. Und wollen eben über die Mischung Möglichkeiten schaffen und langfristige Perspektiven ermöglichen.
Und für die beiden Besucherinnen, die Literaturagentinnen Zoe Martin und Alissa Fenner, besonders interessant.
Ja, tatsächlich haben wir eine Gruppe, vor allem somalische Frauen, die auch hier oben wohnen. Und die überlegen auch, so ein bisschen so eine kleine mehrsprachige Kinderbibliothek zu machen und sowas. Also sozusagen das.
Zoe Martin und Alissa Fenner haben kürzlich mit drei Kolleginnen ihre Genossenschaft Zora Lit gegründet. Zora wie die rote Zora, Lit wie Literatur. In den Räumen von Vollgut möchten sie ihren Mitgliedern tagsüber Plätze zum Schreiben und Arbeiten anbieten. Abends wollen sie Lesungen veranstalten.
Wir waren in Verlagen, in Buchhandlungen, in Literaturagenturen tätig. Und wir haben im letzten Jahr dann gemerkt, dass wir aber alle nicht so richtig zufrieden sind mit den Arbeitszeiten. Wir haben generell auch im Gespräch mit anderen Kolleginnen gemerkt, dass es viele Unzufriedenheiten gibt, prekäre Verhältnisse. Wir haben zu fünft dann irgendwie diesen Wunsch gehabt, dass wir da vielleicht was ändern können.
Über die Genossenschaft Zora Lit können sich Literaturinteressierte, AutorInnen, BloggerInnen digital vernetzen oder an Mentoring-Programmen teilnehmen. Ihre an die Genossenschaft angeschlossene Literatur- und Eventagentur finanziert das Ganze. Zora Lit auf dem Vollgutgelände, es könnte ein ideales Match werden.
Das klingt immer wie so eine Utopie, ne? Also das gibt dir den Eindruck, es gäbe einen richtigen so gemeinsamen Ort und auch einen Austausch und man könnte sich gegenseitig auch so unterstützen.
Während Vollgut für ein faires, diverses Wohnen, Leben und Kreativsein steht, möchte sich Zora Lit für ein faires, hierarchiefreies Arbeiten im Literaturbetrieb einsetzen. Und wenn die Frauen von Zora Lit Glück haben und die Genossenschaftsmitglieder zustimmen, können sie hier bald eines der wenigen Quartiere beziehen, die noch nicht vergeben sind.
Das wäre, glaube ich, unser First, die erste Genossenschaft in der Genossenschaft.
Architektonisches Lehrgut wird zu Vollgut, ein genossenschaftliches Kulturprojekt in Berlin-Neukölln. Künstler des Volkes, diesen Titel bekam der Künstler und Putin-Freund Surab Tsereteli in Russland. Jetzt ist er gestorben. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Ein Zar in römischer Toga ist nur eine der sehr waghalsigen künstlerischen Entscheidungen, die Surab Tsereteli getroffen hat. Die 96 Meter hohe Statue Peter des Großen zählt laut Touristenwebseiten zu den hässlichsten Kunstwerken weltweit. Das tat der Karriere von Surab Tsereteli aber keinen Abbruch. Der Künstler hielt sich stets im Schatten der Mächtigen auf, war ein enger Vertrauter Putins und erhielt lange jeden Staatsauftrag, der lohnend und löblich war. Auch das Denkmal zur russisch-georgischen Freundschaft. Ein in die Höhe ragender Spieß, den Tsereteli selbstbewusst lobte.
Hier sind die Gedichte von Pasternak. Sehr interessant sind die Zitate von Puschkin, Lermontow. Ich habe sie selbst ausgewählt. Ich!
Der in der georgischen Hauptstadt Tiflis geborene Tsereteli war auch Präsident der Russischen Akademie der Künste und beglückte nicht nur Moskau mit seinen Arbeiten, sondern auch New York. Dort steht seine Skulptur »Das Gute besiegt das Böse« vor dem UN-Gebäude. Er wurde 91 Jahre alt. Christine Feiereis hat die Architekturszene geprägt, ohne selbst Architektin zu sein. Sie arbeitete zunächst als Journalistin, bevor sie in ihrer Galerie Edes unter anderem Architekturzeichnungen ausstellte. Immer wieder hat sie mit Weitblick und Werf den Diskurs über Architektur befeuert. Es war ihr ein großes Anliegen, wie sie noch im vergangenen Jahr in unserer Sendung Zwischentöne erzählte.
Weil ich der Meinung bin, und so ist es wohl auch, dass Architektur alle angeht. Was passiert? Wir leben, wohnen, wir arbeiten. Also auch der öffentliche Raum und die Stadt.
Christine Feiereis wurde 1942 in Berlin geboren. Nach dem frühen Tod ihrer Eltern wuchs sie im Haus ihres Onkels, dem Versandhausgründer Josef Neckermann, auf. Wie heute bekannt wurde, ist Christine Feiereis am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben. Hannah S. beschäftigt sich seit in ihrem Kunststudium mit Macht- und Gesellschaftsmechanismen. Ihre Objekte und Installationen, darunter eine Fußmatte geknüpft aus Frauenhaar, gelten als fragil und sensibel. Nun ist Hannah S. für den Bundeskunstpreis nominiert. Allerdings sitzt sie derzeit in Untersuchungshaft. Sie soll in Budapest Neonazis angegriffen haben. Unter anderem die AfD Mittelfranken übt nun Kritik an ihrer Nominierung. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das den Preis gemeinsam mit dem Deutschen Studierendenwerk vergibt, hat kürzlich von der Situation erfahren und prüft sie, wie es formaljuristisch so schön heißt.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lohrweg. Vielen Dank. Reaktion auf den Tod von Papst Franziskus und Klagen von 100 Hochschulen in den USA gegen die Politik von Donald Trump. Zwei Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Biesler.